Willkommen zu einer neuen Folge «Popcorn und Finanzen» zu einem neuen Retail-Special. In dieser Serie da reden wir mit Menschen, die den Schweizer Detailhandel prägen und dann gleichzeitig auch neu denken. Es geht um Zukunftssicherheit, um Gestaltungsspielräume und darum, wie Innovation in einem anspruchsvollen Markt wirklich gelingt. Heute da werfen wir einen Blick auf ein Unternehmen, das auf den ersten Blick nach Tradition tönt, zumindest wenn ich im Katalog nachschaue und dort eine Flanellbettwäsche, Kindergummistiefel und Fondue-Set mit Alpaufzugsmotiv entdecken. Aber auf den zweiten Blick gehört eben genau das Unternehmen zu den innovativsten E-Commerce-Player vom Land. Wir reden über Lehnerversand. Wie klappt der Spagat zwischen Bewahren und Erneuern, zwischen Schweizer Wert und digitalem Wandel? Über das rede ich mit dem Thomas Meyer, CEO von Lehnerversand, ein Unternehmen, das den Wandel von seinem Haus konsequent vorantreibt. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, merci.
Und mit dem David Kauer von der PostFinance, ein Visionär und Innovationstreiber im Bereich der digitalen Zahlungslösungen, der seit Jahren die Zukunft des Einkaufen mitgestaltet. Willkommen.
Danke, Stefan.
Ich bin der Stefan Lendi. Schön, dass Sie mit dabei sind. 1983 hat der Gerold Meyer einen kleinen Laden an der Zürcher Konradstrasse übernommen, in einer Dreizimmerwohnung. Daraus entstanden über vier Jahrzehnte hinweg ist eines der modernsten E-Commerce-Unternehmen der Schweiz. Heute ist Lehnerversand zu 100% in Familienhand, beschäftigt rund 320 Mitarbeitende und betreibt 10 Filialen, Tendenz steigend. Bekannt ist das Unternehmen vor allem als grösster Bettwäschversand der Schweiz, aber der Wandel der läuft auf Hochtouren. Über 85% der Bestellungen kommen über die Webshops wie bettwäsch.ch, workgear.ch oder seit der Übernahme von Vedia im Jahr 2024 auch vedia.ch. Im Hauptsitz in Schenko und im Kanton Luzern suchen inzwischen 27 Roboter in einem hochmodernen Autostore-Lager, der rund um die Uhr kommissioniert. Digitalisierung, Automatisierung, neue Zahlungssysteme, sogar Bitcoin akzeptiert Lehnerversand als einer der ersten Anbieter der Schweiz. Und trotzdem bleibt bei diesem Traditionsunternehmen der Mensch weiterhin im Zentrum. Das Familienunternehmen investiert in Umschulungen, in Lehrstellen und engagiert sich für lokale Vereine. Lehnerversand zeigt, dass Schweizer Versandhandel auch in Zeiten von Temu und Shein eine Zukunft hat. Mit Qualität, mit Verantwortung und mit regionaler Verwurzelung. Lehnerversand ist ein Stück Schweizer Handelstradition, die erfolgreich den Sprung in die digitale Zukunft geschafft hat. Eindrückliche Familiengeschichte. Dein Vater hat gestartet, 1983 damals, Thomas.
Genau, das ist so, ja. Also, von dort her habe ich sehr, sehr gute Jugenderinnerung und ich bin natürlich auch extrem dankbar, dass er das seine Zeit gemacht hat, weil in der heutigen Zeit, wenn man auf der grünen Wiese müsste anfangen, wäre es natürlich wahnsinnig schwierig. Und ursprünglich Katalogversand, das ist sehr beschaulich zu und her gegangen. Mit einer Auflage von 320'000 hat er damals gestartet, im 1984, das war der erste Katalog, den er herausgegeben hat. Und hat dann auch Betriebsferien im Sommer. Das ist wirklich sehr beschaulich. Er sagt zwar immer natürlich, mal einen Katalog zu produzieren, ist natürlich sehr komplex und kompliziert, als in der heutigen Zeit. Und entsprechend haben wir das können übernehmen, der Bruder und ich. Der Bruder ist zuständig für die ganzen Einkäufe. Also wir haben 6 Einkaufsabteilungen. Wir haben auch ein Office in Fernost, also in Hongkong, die für uns Qualitätskontrollen machen, die für uns auch in die Fabriken rausgehen, schauen, dass alles mit richtigen Dingen zu und her geht. Und von dort her haben wir immer können wachsen in den letzten Jahren, während Corona sowieso. Das ist natürlich abgegangen dort wie wahnsinnig. Da hast du am Morgen um 5 Uhr angefangen und am Abend um 9 Uhr aufgehört und hast gleich viel Bestellung am Morgen, früh, wo du gestartet hast. Und entsprechend haben wir dann nachher weiter das Ganze gezogen. Oder am Anfang hat es einen kleinen Fabrikladen gegeben, mit dem gesagt, oder so ein Outlet bei uns am Hauptsitz in Schenken. Also muss ich vielleicht sagen, eben, er hat in Zürich aufgehört, ist dann wie Ursee nach Schenken. Dort ist ein Gewerbegebiet eingezonet worden, wo wir nachher können bauen, wo heute unsere Firma steht, an der Autobahn A2, also sehr prominent, mit einem 30 Meter hohen Lager.
Logistisch gut gelegen, muss man sagen. Ja,
das ist natürlich wichtig, dass man einen Autobahnanschluss hat, auch dass die Postwagen und so gerade können zufahren, die Lieferanten. Genau. Und entsprechend haben wir dort nachher eigentlich den Start gehabt mit den Filialen, mit den ersten. Und haben das jetzt ausgedehnt. Und das läuft eigentlich eben gut mit diesen Filialen. Also entgegen all den Unkenrufen, die sagen, ja, stationär, das ist ja nur noch Kostentreiber, kostet viel mit dem Personal. Mit dem Personal ist es anspruchsvoll, effektiv. Und dort Elhandu zum Personen zu finden, das ist heute nicht mehr ganz einfach.
Ganz viele verschiedene Baustellen und Denkansätze. Das ist unglaublich spannend, wie das zusammenkommt. Dave, wenn ich zu dir rüber schaue, als bekennender KMU-Fan, als Firmen-Fan, was sagst du, das ist das Rückgrat von der Schweizer Wirtschaft. So Geschichten, wie wir es jetzt vom Thomas gehört haben aus der Familie, das ist schon eindrücklich und spannend.
Ja, das ist natürlich Hühnerhaut, oder? Das ist wirklich eine Schweizer Traditionsfirma, eine, die organisch wächst. Ich glaube, wirklich ein Erfolgsbeispiel und auch vom Mindset her. Oder? Ich höre sehr viel Jammern in der Branche. Irgendwo die Rahmenbedingungen sind nicht optimal, aber ein kleiner Versand, du Thomas, zeigst es. Es geht eben doch, oder? Wenn dann andere ihre Verkaufsflächen schliessen, schaffst du das und du bist sogar noch innovativ. Was ich natürlich sehr cool finde, ist, dass man mit Bitcoin kann zahlen kann, bei dir. Auch wenn das jetzt heute vielleicht 2% so im Dachraum ausmacht, noch nicht der Löwenanteil ist. Ich bin mir von Lugano her gewohnt, dass man mit Bitcoin kann zahlen kann. Wir haben sogar 400 stationäre Geschäfte mit Bitcoin. Wir haben sogar ein lokales Stablecoin mit dem Lugano. Ich bin natürlich ein Fan. Da geht mein Herz auf, oder? Also wenn Schweizer Tradition auf Innovation trifft, ich glaube, ja, dann haben wir einen Mix, der spannend
ist. Jetzt mal Hand aufs Herz, kurz und knackig. Jetzt haben wir den Katalog von Lehner Versand. 85% läuft bereits digital. Mhm. Gibt es den Katalog in 5 Jahren, in 10 Jahren noch? Braucht es den noch? Wohin wandelt sich der Markt jetzt aus deiner Sicht?
Also das ist immer so eine Symbiose. Oder? Wir schimpfen uns als Omnichannel-Unternehmen. Auf der einen Seite eben der Katalog, der Print, wo wir, und da bin ich nicht unbedingt stolz, muss ich ehrlich sagen. Wir sind der grösste Katalogversender noch in der Schweiz. Da könnt ihr bei der Post noch fragen, das ist ja so. Wir haben die grössten Auflagen. Von 21 Millionen sind wir jetzt aber auch abgekommen auf rund 15 Millionen Kataloge, die wir immer noch verschicken. Aber es sind natürlich auch Flyer, zum Beispiel um die Filialen herum. Und da fängt es eben gerade an, die Verzahnung nachher, wo wir unsere Filialen entsprechend bewerben mit Print. Aber natürlich nachher auch der ganze Strauss online. So, du hast ja eingangs gesagt, mittlerweile 4 Shops, also das ist der Vedia, Workgear, Bettwäsche und natürlich der grösste, der Lehner. Und entsprechend haben wir dort auch mit Marktplätzen, wo wir jetzt drauf sind, wir haben jetzt gerade gestartet mit Digitec Galaxus, wo wir drauf sind, wir werden noch eine andere nachher in Angriff nehmen. Das eine tun, das andere nicht lassen. Und wie gesagt, deine Eingangsfrage, wird es in 10 Jahren noch Katalog geben? Sicher nicht in dem Umfang, weil die Kosten, das ist einfach sehr energieintensiv, auf der einen Seite einen Katalog zu produzieren. Also sprich, Energiekosten in den letzten Jahren haben sehr, sehr stark zugenommen. Und wir haben jetzt sicher in den letzten Jahren die Umfänge reduziert. Also sprich, wir haben nicht mehr die dicken 280 Seiten, sondern wir sind jetzt in 164, wo wir einfach Inspirationen zeigen, wo wir dann nachher hoffen, dass oder so Zweck bringen, dass dann nachher der Kunde effektiv auf einen Online-Shop geht und dort bestellen.
Also der Katalog als Einstiegskanal oder auch als Gateway für die anderen Kanäle. Aber es ist eine saubere Omnichannel 360 Grad Dave, das ist der Rundumschlag, was braucht und wo vielleicht auch zum Erfolg
ist. Also du hast ein ganz wichtiges Wort gesagt, Verzahnung. Und um genau das geht es aus meiner Optik, oder? Dass du eigentlich die physischen Assets neu denkst und dass du den Katalog brauchst, um Call-to-Action spielen auf Online typischerweise. Oder du kannst beispielsweise Coupons raushauen. Aber ich glaube, dass physische Assets als Vertrauensanker sehr relevant sein und auch morgen noch relevant werden sein. Oder? Am allerliebsten höre ich wie nie. Bei aller Innovation-Liebe, aber es gibt physische Sachen, die sind extrem anfällig für Emotionen, sage ich. Und eigentlich kannst du diesen Anker brauchen und jetzt musst du ihn einfach neu erfinden. Und oder?
Da habe ich einen guten Punkt noch und da tut es mir jetzt ein bisschen weh, dass 20 Minuten nicht mehr im Print geht am 26. Und zwar, das ist ein gutes Beispiel, oder? Wir haben auf der einen Seite haben wir die Online-Coupons, die wir am besten publizieren. Und auf der anderen Seite gibt es die physischen, die man kann effektiv ausschneiden in diesen 20 Minuten, die man da überall in den Bahnhöfen und diesen Spender sieht. Und das hat einfach x-mal besser funktioniert, wenn man es damals physisch im Print hatte, wo dann nachher eingelöst wurde im Online-Job, als wenn man sie nachher irgendwo online bewerben.
Also ein physischer Coupon funktioniert besser zur Promo vom Onlinehandel als ein digitaler Coupon. Das ist eine spannende Erkenntnis für mich jetzt.
Ich würde es nicht so pauschal sagen. Es kommt auf die Zielgruppe drauf an. Oder, also wenn du jetzt irgendeine Hardcore-Gamer-Community hast, dann würde ich es gar nicht unterschreiben. Oder Conversion ist immer extrem Produkt- und Zielgruppenabhängig und hat auch noch ganz viele andere Einflussgrössen, zum Beispiel saisonale Geschichten und so weiter und so fort. Was ich eben glaube, ist, wenn du so Sachen machst und das mit cleveren digitalen Sachen kombinierst, ich denke immer so IKEA. IKEA ist für mich so eigentlich so der Showcase, wie sie mit digitalen Assets in-store eigentlich eine Experience schaffen, wo also das ist die Definition von Omnichannel. Das ist, genau so musst du es machen. Also da sind ganz viele digitale Displays am Tun. Sei es, wenn du Möbel irgendwie zusammensetzt oder konfigurierst. Sei es, wenn du Tour machst. Und das kannst du dann, wenn du schlau machst, so spielen, dass der Kunde eigentlich die ganze Shopping-Journey macht und mehr oder weniger unbedient wieder aus dem Laden läuft. Und wir nennen es dann auch gerne so Embedded oder Invisible Payment. Das klingt jetzt ein bisschen spooky, aber es geht eigentlich nur darum, Zero Touch, Zero Checkout, niemand steht Schlange. So Geschichten kannst du dann super verzahnen und dann hast du wieder physisch Köder, sage ich mal, mit der digitalen Exzellenz hinten raus.
Ja. Nein, also da sprichst du mir natürlich aus dem Herz aus. Das ist eigentlich bei uns alles so. Wir schauen wirklich immer auf Ende Monat. Das ist effektiv so. Das höre ich auch von den Metzgern und so. Ende Monat bestelle ich die Kunden Filet und wenn es dann nachher, ich sage so, auf den 20. zugeht, kurz vor dem Zahltag, dann bestelle ich jetzt noch Würstchen. Und das ist bei uns genau gleich so. Wir haben wirklich immer per Ende Monat, wenn der Zahltag ausgezahlt worden ist, merken wir auch, dann müssen wir unbedingt eben die Werbung schalten. Sei das online, aber auch print sehr präsent sein. Und etwas kommt uns ja noch entgegen, durch das jetzt halt auch wirklich viele klassische Versandhändler verschwunden sind von der Fläche, haben wir so ein bisschen langsam ein Alleinstellungsmerkmal im Briefkasten drin. Und das ist eben auch nicht schlecht. Und wie gesagt, also ich werde sicher die Hand ins Feuer legen für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre, dass wir wirklich noch print unterwegs sind. Vielleicht noch für Filialen, aber vielleicht dann nicht mehr mit einem grossen Katalog.
Jetzt, Thomas, du hast gesagt, andere Versandhändler, die gibt es nicht mehr. Der Markt, der ist leichter geworden. Das heisst, ihr seid nur die Einzigen, die noch den Katalog dann im Briefkasten haben. Alleinstellungsmerkmal. Was ist das Erfolgsrezept, das euch abhebt, das euch differenziert von all denen, die jetzt eben nicht mehr da sind?
Gut, das steht mir natürlich nicht zu, über andere Uhr zu teilen, wieso es die nicht mehr gibt.
Warum gibt es euch noch? Was ist das Erfolgsrezept? Darum frage ich so.
Ich sage mal, es ist ein bisschen ketzerisch, wir müssen einfach länger überleben als alle anderen. So, es hat wirklich in den letzten Jahren eine extreme Flurbereinigung gegeben. Also ich könnte jetzt so, das würde aber den Podcast jetzt sprengen, mit den Namenslisten anfangen, das würde nicht mehr aufhören. Und das ist natürlich auch ein bisschen beängstigend, natürlich auch für uns oder auch für unsere Mitarbeiter. Wir haben gesehen, ja, jetzt ist zum Beispiel Waschbär, ist gerade der letzte gesehen aus Deutschland, wo so ein Öko-Versender war. Dann nachher Wollhaus ist jetzt in Insolvenz. Wir haben jetzt Vedia übernommen, das auch aus der Krise raus. Das war ein sehr bekannter Versender in Genf. Und der hat jetzt finanzielle Probleme gehabt. Also sprich, mit einem 24 können übernehmen. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Volumen, das wir uns einfach dazu gekauft haben, wo effektiv seit Corona sind die Umsatzzahlen natürlich nicht mehr wachsen, also, sondern eben sind zurückgekommen und sind wieder auf der Basis vom 19. Aber auf der anderen Seite sind natürlich die Kosten extrem gestiegen überall. Also sei das in der Postverteilung, sei das in den Löhnen, die ganze Inflation, die wir hatten. Und da müssen wir eben sicher immer den Finger drauf haben auf die Kosten. Also Kostendisziplin, das ist bei uns sehr, sehr gross auf der Fahne geschrieben. Und dann, wie gesagt, eben einfach die Verzahnung eben von diesen verschiedenen Absatzkanälen, die wir haben. Wir haben online, eben sind wir sehr präsent. Also wir haben, ich sage jetzt nochmal, das ist nicht nur eine Hausnummer, das ist effektiv so, unser Werbebudget nur für Google ist 12 Millionen, also für AdWords, für Shopping, wo wir dort ausgeben. Das ist sehr, sehr gross. Dann für den Katalog ist es auch rund um diesen Dreh herum, so für die Verteilung und Print. Und dann gibt es einfach eine gute Symbiose. Und wo wir sicher eben auch noch Vorteile haben, das ist dann ein bisschen das Sortiment, oder wir sind in den Nischen drin, also wir sind jetzt nicht hochmodisch, wo es wahnsinnig viele Retouren gibt im Versandhandel, sondern wir sind bei der Bettwäsche, das ist sehr pflegeleicht von der Warengruppe her, es ist nicht eine riesige Konkurrenz, also sprich, wir haben ja unsere eigenen Bettgrössen oder Bettwäschgrössen in der Schweiz zum Glück, wo der ausländische Händler nicht einfach so per se reinkommen und sagen, die Schweiz nehme ich jetzt auch noch mit. Danach ist das jetzt nicht etwas, wo es Hautkontakt ist und ich die ganze Nacht im Bett, in der Bettwäsche hineinlege, wo ich unbedingt bei Temu bestelle. Danach haben wir unsere eigene Produktion, also sprich, wir sind nicht einfach so der 0815-Händler, der ein bisschen Handelsware hier umschiebt, wo auch dort dann ist natürlich gnadenlos, es gibt immer einen, der noch günstiger ist, sondern wir haben einfach unsere eigene Kollektion, unsere eigenen Designs. Und nachher halt eben in der Zentralschweiz kurze Wege, auch als Familienunternehmen sehr kurze Entscheidungswege, wo wir jetzt nicht irgendjemand bei Aktionären Seile gumpen, dass wir den Kostenzuspruch für Investitionen bekommen. Also, wir haben, wie gesagt, den Autostore haben wir auch ein bisschen aus der Not raus müssen bauen, wo wir einfach aus allen Nöten geplatzt sind und kein Bauland mehr hatten, wo das irgendwie
also der Autostore, das ist das Warenlager. Aber zum Zusammenfassen dazwischen, wir haben ein Familienunternehmen. Familienunternehmen gleich Agilität, schnelle, kurze Entscheidungswege. Ihr seid nicht einfach ein Händler, der einkauft und verkauft, sondern ihr habt eigene Produktionen, wo ihr auch mit eurem Auge, mit eurem Qualitätsbewusstsein hinter dem Produkt steht. Und das Ganze als Betrieb hier aus der Schweiz, wo auch das Schweizer Vertrauen geniesst. Also ich glaube, das sind schon zentrale Faktoren, die zum Erfolg führen. Und gleichzeitig sagst du, es ist ein höherer Kostendruck da. Die Kosten rundum steigen, oder? Vom Päckchen, das teurer wird zum Verschicken, rundum. Und dort muss man effizienter werden. Jetzt hast du das spezielle Hochregallager. Also dort braucht es ja auch Innovation im Hintergrund, nicht nur im Marketing, in der Kommunikation. 2022 ist das, glaube ich, etwa 12 Millionen hat es gekostet. Was ist da passiert bezüglich Automatisierung mit Robotern, mit allem drum und dran? Gang da bitte noch ins Detail, dass wir auch dort sehen, was passiert da hinter den Kulissen, auch noch an technischer Innovation.
Also wie gesagt, nach dem grossen Wachstum sind wir wirklich aus allen Nöten geplatzt und entsprechend haben wir einfach müssen sagen, du, jetzt können wir nochmal in die Höhe rauf. Wir haben da mit der Gemeinde ein Gespräch gesucht und sie haben gesagt, okay, ihr könnt nicht in die Wasserschutzzone, aber wir können bei euch eine Aufzwohnung, also sprich von 17 könnt ihr auf 30 Meter aufbauen. Wir hätten das von der Bauphysik her da wirklich mit grösseren Künsten müssen machen. Und entsprechend haben wir dann dort auch mit dem Roland Brack noch Kontakt gehabt. Er ist sehr nett, er ist da vorbeigekommen, hat das Ganze angeschaut und gesagt, hey, wir möchten Autostore. Er schwört auf die Autostores. Und das ist wirklich also auf kleinstem Platz kann man dort wirklich massiert Ware lagern. Und ich würde es eigentlich vielen Onliner entsprechend empfehlen. Es ist nicht alle Ware geeignet, natürlich, um dort drin zu machen. Also jetzt Rattan-Lounges oder auch eben grössere Volumen. Das ist sicher nicht so geeignet, aber alles zusammen, was kleiner ist, eben T-Shirts, Jacken, Bettwäsche, Schuhe, das ist bestens geeignet für so eine Autostore. Wir haben 20'000 Pins und die kann man sogar noch untertrennen. Und ja, das ist vorher gesagt, man tut natürlich mit dem auch extrem automatisieren und Kosten sparen. Also man hat nachher gerade können 5 Lagermitarbeiter umfunktionieren, die heute andersweitige Funktionen haben bei uns im Betrieb. Und wir haben auch noch das Potenzial, um das auszubauen. Also wir können noch eins um 20'000 erweitern und dann müssten wir dann wieder anbauen. Also. Und das ist eben auch sehr ergäbig. Also das kannst du wirklich innerhalb von kürzester Zeit kannst sagen, du, ich habe wieder Platzbedarf, ich haue noch eins ein paar tausend Pins rein.
Also das Vorausschauen und das Zukunftsdenken. Ich finde es noch spannend, Dave, ich würde dich gerne hören. Das Thema Innovation eben nicht nur, was Marketing, Kommunikation und Katalog, Digitalisierung angeht, sondern es braucht das umfassende unternehmerische Denken, dass man weiterkommt. Das ist genau das, was der Thomas jetzt eindrücklich beschrieben hat.
Ja, das ist, glaube ich, jedem Unternehmen so. Jedes Unternehmen ist immer im Spannungsfeld zwischen fix the basics, Betriebskosten optimieren, die ganze Betriebsökonomie, eigentlich das Grundhandwerk von jedem Unternehmer. Und die andere Seite, das andere Spannungspol ist die Exploration. Ersteres, sage ich, ist in aller Regel trivialer, weil oder Kosten sparen, da sind wir alle trimmt drauf. Und das machen die meisten Unternehmen auch gar nicht so schlecht. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das haben die meisten im Griff. Weil es ist irgendwo kalkulierbar. System und KPI sind so, dass eigentlich die ganze Incentivierung auf Kostenoptimierungen rausläuft. Aber in der Exploration hast du halt immer viel Unsicherheit und das System ist nicht so incentiviert, dass es Anreize setzt, um auch in der Exploration etwas zu machen. Und das Spannungsfeld führt eigentlich dazu, dass die meisten Unternehmen dann meistens auf die eine Seite kippen und einfach vor allem auf der Kostenseite optimieren, optimieren, optimieren. Und gleichzeitig könntest du ganz einfache Sachen im Online wahrscheinlich noch viel umfangreicher machen. Zum Beispiel, also ich habe gesehen, du hast brutal viele solche Artikel. 50, 60'000, ich weiss nicht, wie viele Produkt-IDs du online führst, aber auf jeden Fall hast du, also Legacy ist jetzt vielleicht ein krasses Wort, aber du hast ein brutales Sortiment. Oder? Und die Auffindbarkeit von Produkt ist natürlich dann schlussendlich extrem relevant für die Conversion, die du erzielst. Und wenn du dort mit guten Searches und vielleicht auch KI-gestützten Mechanismen versuchst du noch viel mehr so die empfehlende Logik zu spielen und die Auffindbarkeit sicherzustellen. Ist dann nicht von einer Kategorie, weißt du, auf irgendwie 10 oder 20 Sub-Elemente kommst, die teilweise dann auch textlastig ausgestaltet sind. Sage, das sind ganz einfache Sachen, wo du mit Klick KI-Zauber im Online extrem noch Conversion könntest holen.
Thema KI, Thema Innovation mit künstlicher Intelligenz, Thomas?
Ja, also da haben wir wirklich, wo wir den Vedia-Shop übernommen haben, das ist ein gutes Beispiel, jetzt haben wir eine LLM-Projektgruppe, also Large Language Model, wo wir natürlich die ganzen Produktbeschreibungen, wo wir jetzt auch zum Teil die gleichen Artikel auf beiden Shops getroffen haben, haben wir natürlich nicht können gleich machen. Und für dass wir da die, du hast es vorher richtig gesagt, wir haben wirklich 10'000 von verschiedenen Artikeln, dass wir das nicht irgendwie von Händchen dort müssen eintippen müssen, haben wir das LLM-Modell können brauchen dazu, wo dann die ganze Geschichte umgeschrieben hat. Die neuesten Trends jetzt, und das ist schon fast ein bisschen beängstigend, ist, dass man effektiv Direct-to-Customer nachher macht, also sprich, man geht nach Fernost, tut mit diesen Lieferanten verhandeln, tut das Sortiment zusammenstellen, aber die Ware, die kommt dann nicht mehr zu uns nach Schenken oder in die Filialen raus, sondern die wird dann direkt von Fernost zum Kunden geschickt. Also. Also das hilft uns auf der einen Seite, wir haben kein Warenrisiko mehr, wir haben nicht mehr gross die ganze Kapitalbindung. Aber man hat natürlich, also mir ist dann einfach auch für den Kunden zuständig, After Sales, die ganze Bewerbung, aber die ganze Logistik passiert nachher direkt. Aber das ist noch ein bisschen futuremässig, also wir testen dort jetzt einfach mal scheu antesten, wie das ist, dass wir einfach auch dort wirklich den Fächer aufmachen.
Aber Dave, das ist ja genau die Innovation und wir sehen ja da wieder 360 Grad Unternehmertum und Unternehmergeist, wo man da spürt, eben nicht nur bezüglich dort, wo wir jetzt stehen, sondern auch, wo die Reise hergeht. Und gleichzeitig ist auch sehr viel dabei, wenn es darum geht, was würden wir anderen KMUs entsprechend empfehlen. Da sind ganz viele Learnings jetzt drin, auch vom Thomas.
Ja, absolut. Und es ist gar nicht so neu, oder? Das Dropshipping, das eigentlich direkt nach vom Lieferanten die Ware rausgeht. Und aber es ist auch etwas ambivalent. Es hat gewisse Vorteile, aber es geht eben oft auch in so Shop-Kategorien rein, wie wir es vorhin auch hatten, wo eben typischerweise auch so Scam- und Fake-Shops genau mit solchen Mechanismen operieren. Also die haben eigentlich gar keine Produkte. Das geht für mich dann schlussendlich alles irgendwo in die Optimierung der Supply-Chains rein. Aber ich würde wahrscheinlich eben wieder mehr explorativ denken, weil ja, das ist mein Kerngeschäft, oder? Und sagen, ja, E-Commerce ist nicht ein Kanal, sondern mit Digital Commerce Technologie tust du eben auch im physischen Laden Sachen abwickeln. Wenn du das jetzt ein bisschen weiter denkst, wo Ladenkonzepte hergehen, physische Ladenkonzepte, und du schaust nach Asien, dann siehst du, dass dort werden Coupons rausgespielt, weil irgendwie Leute am Laden vorbeilaufen. Und, oder irgendein Push, weil man weiss, ah, das ist ein Kunde von mir Oder? Man muss einen digitalen User haben natürlich, muss wissen, was die Kunden einkaufen. Das weisst du ja. Du, wenn du einigermaßen schlau fabrizierst mit einer App und vielleicht noch einer Kundenkarte oder einem Bonussystem, dann kannst du irgendwie, wenn Leute, wenn du irgendwie nur Laufkunden hast, kannst du Pushes spielen. In-Store viel trivialer mit so Kameras, kannst du irgendwie noch Regalflächen optimieren. Oder du könntest wegen deinem in ein Regal lenkt sagen, hey, ja, übrigens, der Kollege X, der so ähnliches Zeug gekauft hat, noch das und das gekauft. Aber es gibt so viel Digital Commerce Technologien. Du könntest Heatmaps anzeigen, beispielsweise, online, von den Läden, und sagen, hey, ja, jetzt im Moment haben wir gerade sehr viel Traffic, ist vielleicht nicht so gut, offline in den Laden zu kommen, aber dann und dann wäre es für dich noch gut. Oder umgekehrt, könntest du im Laden sagen, das Produkt ist nicht verfügbar, aber online schon. Weißt, es gibt so viel Zeug.
Wo man muss andenken, für das braucht es, also einerseits können filtern, oder? Was davon probieren wir aus, was macht für uns Sinn. Was ratest du, Thomas, zum Abschluss Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, wir sind vielleicht auch sehr reaktiv geworden, wir sind teils auch von gewissen Ängsten getrieben gewesen, dass man wieder zu dem explorativen Mindset kommt. Was sind deine Tipps? Was müssen wir machen? Wie kommen wir zu dem Mindset, den ihr habt?
Es klingt halt sehr flach vielleicht jetzt, aber einfach mit offenen Augen durch die Welt schauen. Irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, wenn man die Leute so ein bisschen interessiert bist und einfach, einfach weltoffen, gehst du rumreisen auch, insbesondere beim Reisen, da siehst du so viele interessante Sachen, wo du denkst, hey, das Ausland ist ja vielfach in gewissen Orten viel weiter als wir, was Retail anbelangt. Und dort kannst du einfach immer gute Ideen nachher applizieren auf uns.
Ja, das ist mega schön. Also ich muss da schnell, weil du hast etwas Wichtiges gesagt. Empathie ist absolute Grundvoraussetzung und das offen durch die Welt gehen, der Faktor Mensch macht es schlussendlich aus. Weil technologisch entwickelt sich alles viel, viel schneller als der Mensch. Und am Ende musst du eben den Mensch mit auf die Reise nehmen. Mhm. Sonst kannst du mit all diesen technologischen Sachen keinen Blumentopf gewinnen. Und darum, ich glaube, Disziplin ist nicht Technologie, weil technologisch könnten wir viel, viel, viel mehr machen. Und im asiatischen Raum siehst du, was alles möglich ist. Aber die Leute, die Banddeutsch gesagt, die haben in vielen Fällen gar nicht Bock drauf. Und dort musst du eigentlich wieder in die Kunden hineinversetzen, was will der eigentlich?
Der liebe Realitätscheck, den man machen muss mit unseren echten Kundinnen und Kunden. Und nachher wieder schnell entscheiden innerhalb der Familie. Jawohl, das machen wir, anstatt lange Prozesse. Jetzt hast du Fake-Produkte angesprochen. Ich komme momentan gefühlt täglich auf TikTok, auf Insta und überall Werbung über von Shops, die eben so nach Tante Emma laden oder nach lokalem Shop tönen. Meistens dann irgendeinen Familiennamen, einen Schweizer Familiennamen und dann Bindestrich Zürich, Bindestrich Bern, Bindestrich Zug, wo man sagt, unser Traditionsgeschäft wird aufgelöst und wir machen jetzt nur ein Ausverkauf. Dahinter sind britische Firmen laut Impressum mit portugiesischen Geschäftsführern, wo effektiv eine riesige Betrugsmaschine ist, Versandhandel irgendwo aus China. Das schürt ja jetzt nicht gerade, das weckt nicht gerade irgendwie Vertrauen, sondern das schürt Misstrauen und das macht irgendwo auch einen Markt kaputt. Nehmt ihr das auch wahr? Chancen für euch? Risiko für euch?
Also ich sehe das als riesige Chancen effektiv. Auch, du hast jetzt eben gut gesehen, da verschiedene Beispiele und auch aus meinem Kollegenkreis, also was ich höre, sind schon so viele darauf reingekommen, auf irgendwelche Shops, die zwar ganz toll daherkommen, super Produkte beschrieben haben und Bilder und Videos und so, und da hast du wirklich gehört, hey, das ist eine tolle Sache. Und wenn du dann nicht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ins Impressum gehst, schauen, wer dahinter ist, dann kommst du effektiv, die grosse Überraschung ist dann, wenn dann der Pöstler das Paket vorbeibringt. Oder noch schlimmer, wenn du dann irgendwie zwei Wochen lang nicht mehr hörst und auf einmal irgendein Verschiffungszertifikat aus Fernost bekommst und sagst, oh, wieso wird das jetzt irgendwie nach ab Fernost irgendwie verschifft? Wo ich das Gefühl hatte, du, das ist jetzt effektiv ein lokaler Shop. Und
das wird perfekt gemacht mit KI-Images, wo man sagt, oh, das ist in Zürich dort und dort, die haben da einen echten Laden gehabt. Es ist alles fake. Ich möchte ich möchte gerne, Dave, dich kurz dazwischen schalten, bevor wir hören, Thomas, warum das eben eine Chance ist für euch, die Betrugsmasche im Onlinehandel. Ich habe das Gefühl, ich werde geflutet gerade damit im Moment. Wie nimmst du das wahr? Was passiert da? Und was versprechen sich die davon, dass man eben versucht, mit dem Lokalkolorit, mit dieser Swissness, sich selber zu vermarkten?
Ja, die CH-Domain ist natürlich ein Vertrauensanker und da wird dann suggeriert, oder? Das ist ein Schweizer Online-Shop, es sind Schweizer Produkte, es sind schöne Bilder. Wenn man ein bisschen genauer her schaut, merkt man meistens, ja, die Domains sind relativ frisch gelöst. Das Impressum ist nicht vollständig, es hat keine Schweizer Telefonnummern. Teilweise, wenn es ein Impressum hat, sind so Adressen, wo man hellhörig werden sollte. Und ja, man muss sich dann natürlich gut überlegen, bevor man einkauft, wenn man einen Shop nicht kennt, okay, was ist das eigentlich für einen Shop?
Jetzt kommt da noch die emotionale Geschichte drauf. Wir müssen unseren Familienbetrieb nach so und so vielen Jahren aufgeben und machen jetzt einen Schlussausverkauf. Also man wird emotional noch ködern, um zu sagen, helft uns durch das Leid, dass wir unseren lokalen Familienbetrieb zumindest in Zürich oder Bern müssen aufgeben, helft uns durch das zu verarbeiten. Das ja, ist doch perfid.
Das ist natürlich Teil vom Fake, oder? Also es hat ganz viele so verschiedene Elemente, auch die aggressiven Preise, die eigentlich gar nicht können sein, wenn man genau her schaut. Es hat viele so Elemente und für das gibt es jetzt so Tools, also die Verbraucherzentrale zum Beispiel in Deutschland, die hat sogar ein Sky-Tool, da kann man die URL eingeben vom Online-Shop und nachher wird so eine Ampelfarbe geschaltet. Jetzt ein konkretes Beispiel, das wir nicht weiter benennen wollen, ist die Ampel gelb gewesen. Das Tool greift dann auch auf so Domains zu wie Trustpilot beispielsweise und sagt, hey, Achtung, auf Trustpilot hat sehr viele negative Rezensionen, sehr ein tiefes Rating, wobei man auch wieder dort vorsichtig muss sein, weil natürlich die Fraudster oder die so in Grauzone operieren, die tun dann auch mit Fake-Rezensionen auch arbeiten. Also man muss schlussendlich ganz genau hinschauen. Und schauen, ist es halt eine TPS-Domain oder nicht? Ist es in dem Fall also eine verschlüsselte Domain?
Ich mache es einfacher und jetzt glaube ich, jetzt weiss ich, der Thomas strahlt schon gegenüber. Oder? Es ist wahnsinnig, oder Dave, die Absicherung, die ist wahnsinnig kompliziert und mühsam. Beim Lehner weiss ich, wo haben ihr den Hauptsitz. Ich weiss, ihr habt Filialen, ich habe einen physischen Katalog von mir, ich habe Swissness und wenn ich von dir über den Tisch gezogen werde, dann stehe ich morgen bei dir vor der Tür. Und das ist Swissness und das schafft Vertrauen. Ist das, wo du sagst, das spielt uns sogar zu, dass es eben genauso Betrugsmaschen gibt und dass man sich umso komplizierter muss absichern, wie der Dave das jetzt beschrieben
hat? Das ist noch lustig, oder? Ich habe eine kleine Anekdote. Ich bin am Kantonsrat Luzern so und wenn man mich googelt, dann kommt zuerst die Kantonsratsadresse von meinen Homepages. Und ich glaube nicht, wie viel dass ich dort dann immer angeschrieben werde, auch eben zum Teil eben von Kunden natürlich, auch solche, die zum Teil Reklamationen haben natürlich. Ich tue es dann auch weiterleiten, also Kundendienst. Und das ist effektiv so. Also wie du sagst, ich habe gerade letztens auch eine Führung gehabt und da sage ich einfach immer, schaut, ihr könnt schon im Ausland bestellen, ihr könnt bei Zalando bestellen, ihr könnt bei Temu bestellen, Shein und wie sie alle heissen, die ja, sehr Prominenten momentan, die immer wieder in den Medien sind. Aber von denen wird keiner je eins bei euch einen Student anstellen, euch ein Kind einen Ferienjob geben. Es wird kein einziger von denen irgendwie bei euch in einem Vereinsheftchen ein Inserätchen schalten, wie wir das machen. Es wird keiner von denen Sponsoring machen. Und das muss man sich einfach bewusst sein, dass einem halt Sportmanie nicht immer sollte, am nächsten sein, sondern eben, dass man wirklich auch halt auf Schweizer Traditionen setzt. Und ich hören. Und da komme ich jetzt halt wieder, jetzt tut sich der Kreis schließen, wieder zum Katalog. Ich höre viele, die immer sagen, ah ja, ich kenne euch vom Katalog her. Das ist eigentlich mehr auch ein Vertrauensbeweis. Ich komme da physische Kataloge, aber ich kenne euch von dort her oder noch von meiner Mutter her, die mich dort bestellt hat. Und entsprechend ist das eine gute Sache. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der sagt, oh, ihr habt eine ganz coole Bannerwerbung oder ein schönes AdWord, sondern es kommt eigentlich immer viel auf den Katalog.
Also physische die Fassbarkeit, oder? Man kann das greifen, den Lehnerversand, im Gegensatz zu gewissen chinesischen Brands.
Ich kann mich nur wiederholen, der Lehner verkauft nicht Produkte, er verkauft Vertrauen. Und das macht eigentlich den Unterschied aus. Nach mir könntest du das noch viel, viel prominenter online spielen, oder? Und eigentlich ganz oben wirklich eine Posterlein über den Artikel, das ganz prominent spielen und sagen, hey, Moment, bei mir gibt es solche Rückgabegarantien, es gibt eine Liefergeschwindigkeit, die ich garantiere, wenn etwas schief geht, dann bin ich kulant. Eigentlich genau das, was du hier sagst. Das könntest du online noch viel stärker spielen, weißt du, oder ganz Nachhaltigkeitscharakter, wo du sagst, hey, Moment, oder, ich handle lokal, hier unterstützt du etwas, wo nachhaltig ist, wo lokal ist. Also ich glaube, das sind Value Propositions, wie wir das im Marketing.
Aber eben auch Verantwortung übernehmen für die Menschen, die bei einem auch einkaufen. Also es ist irgendwie auch eine Partnerschaft. Oder? Was ist euer Verständnis, das ihr habt von euren Kunden, von der Gesellschaft, von eurer Verantwortung? Weil das geht weiter als bei Temu, Shein, Zalando etc.
Nein, also eben, das ist wirklich meine Aufgabe, immer wieder vorauszugehen und zu sagen, hey, look, wir haben zum Beispiel jetzt auch Arbeitsplätze für also mit dem Brandy haben wir eine Zusammenarbeit, das ist bei uns eine Institution, das sind Leute mit Beeinträchtigungen, die bei uns Arbeitsplätze haben. Wir haben fünf solche Arbeitsplätze und das ist wirklich eine sehr gewinnbringende Sache. Und eben, das ist einfach unsere Aufgabe, immer wieder rauszugehen, so wie du vorher eben gesagt hast, einfach den Leuten zu sagen, hey, schau, für was stehen wir hin. Wir sind auch unser USP, ein weiterer, den wir haben, ist, unser Kundendienst ist vor Ort bei uns. Also sprich, die reden Schweizerdeutsch, Französisch oder Italienisch. Es sind rund etwa 20 Kundendienstmitarbeiterinnen, die bei uns effektiv Rede und Antwort stehen. Denen kann man anrufen, wenn man Probleme hat im Shop, die dann einem durchführen. Und das sind eben solche USPs, die wir sicher müssen, ausspielen müssen. Und wo man jetzt bei einem prominenten, puren Onliner sicher nicht mehr so hat. Da hast du irgendwie einen Kontakt, E-Mail, wo du kannst anschreiben kannst. Oder irgendwie, letztes Mal habe ich sogar von einem bekannten Telekom-Anbieter bin ich auf Telefonnummer gegangen, da zahlst du Franken 99 pro Minute, wenn ein Kundendienst anruft. Das so weit sind wir da schon gar nicht.
Das gefällt mir. Ich sage immer, anderes Beispiel, andere Branche. Aber ich sage immer, die Hündchen von dir, die ich kaufe, die reden Berndeutsch. Oder eben auch die Chinesen. Weil mir das eben wichtig ist. Und das sprudelt mir Zeit über, oder? Wenn ich das höre. Die Frage ist, tust du das wirklich genug prominent auch so kommunizieren? Ich meine, all die Gütesiegeln, all die Nachhaltigkeitsgeschichten, ich meine, da könntest du ja eigentlich deine Online-Page zupflastern.
Also deine These, sie sind zu bescheiden und zu zurückhaltend noch bei Lehner Versand, oder? Ja, was ist deine These?
Ich glaube, das ist so eine Schweizer Eigenart, oder? Dass wir eigentlich so viel Gutes, was wir machen, viel zu wenig kommunizieren.
Also da gebe ich dir völlig recht und das müssten wir noch mehr machen.
Aber, und das haben wir eindrücklich mitbekommen, jetzt von euch beiden, oder? Was braucht es, dass ein Unternehmen eben wirklich funktioniert? Viele andere Player haben es nicht geschafft. Ihr seid so aufgestellt, dass auch in Zukunft erfolgreich und freudig weitergeht. Das ist das Familienunternehmen, wo Teil ist davon, die kurze Entscheidungsweg, das innovativ denken, das Wissen, das Vertrauen, ist unglaublich viel dabei. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Mitdenken, fürs Grossdenken und das vor allem über das, was ihr richtig gut macht. Ich habe Dave noch selten so gesehen strahlen wie jetzt, dass er das, was ihr richtig gut macht, eben auch nach außen trägt und anderen KMUs auch Mut macht und sagt, es lohnt sich eben mal, einen Schritt weiter zu denken, vorauszudenken mit dem entsprechenden Mut. Danke vielmals, Thomas Meyer, CEO von Lehner Versand. Danke, dass du da gewesen bist.
Merci für die Einladung.
Und ein grosses Dankeschön David Kauer, Innovationsexperte bei der PostFinance.
Danke, es war sehr inspirierend gewesen. Merci auch dir, Thomas.
Vielen Dank, merci.
Also, wir haben es gesehen, echte Zukunftssicherheit im Handel, die hängt eben nicht nur von der Technologie ab, sondern ist auch eine Frage von der Haltung. Und Lehner Versand steht für etwas, was heute seltener geworden ist, steht für Swissness, für Qualität und eben genau für das Vertrauen, das wir als Kundinnen und Kunden dürfen haben, weil auch unsere Gesellschaft darf haben in ein lokales Unternehmen, Wert, die eben gerade im Online-Umfeld oft inflationär benutzt werden, aber selten wirklich gelebt werden. Mein persönliches Fazit: Digitalisierung, die funktioniert, aber funktioniert eben nur dann nachhaltig, wenn sie den Menschen in den Fokus stellt, wenn sie dem Menschen dient und wenn Wert, wie wir es angesprochen haben, wie Vertrauen, Qualität und Swissness nicht einfach Marketingfloskeln sind, sondern gelebte Realität. Ich bin Stefan Lendi. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bleiben Sie inspiriert und behalten Sie vor allem das Vertrauen in das, was wirklich echt ist und was Freude macht. Ade miteinander.